Das ist doch eine gute Mischung. Eine katholische Band und ein evangelischer Pfarrer. Eigentlich stünde ich jetzt, wenn ich einen Gottesdienst halte, in einem Talar vor euch, so ein schwarzes Gewand, so ein weißes Bäffchen, das ist der evangelische Pfarrer. Manche meinen, man braucht den Talar nur, damit man nicht sieht, wie die Knie schlottern, aber ich lasse den hier mal getrost weg. Es geht heute ums Sehen. Sagt ihr, naja, was heißt hier Sehen? Durch dieses Wunder, dass du siehst, bist du hier. Wenn du nicht sehen könntest, könntest du kein Motorrad fahren, wir kein Auto fahren. Du bist heute früh aufgestanden, machst die Augen auf und du siehst. Fantastisch, ja? Sehen ist fantastisch. Und es gehört zu unserem ganzen Leben dazu, dass wir sehen, aber auch, dass wir einen ganz tiefen Wunsch haben, nämlich gesehen zu werden. Gesehen zu werden. Die Entwicklung eines Kindes beginnt damit, dass das Kind den Augenkontakt zu den Bezugspersonen, sagen wir mal zur Mutter, sucht. Und ohne diesen Augenkontakt bleibt die Entwicklung eines Kindes stecken. Ein Psychotherapeut, Heinz Kohut, hat einen Satz geprägt, den ich euch weitergeben will. Und der Satz heißt, das Kind sucht den liebevoll spiegelnden Glanz im Auge der Mutter. Das ist ein bisschen kompliziert, ich sage es nochmal. Ja? Das Kind sucht, der Säugling im Kinderbett, Kinderwagen, sucht den liebevoll spiegelnden Glanz im Auge der Mutter. Das Kind kennt seinen Wert nicht. Es braucht die Spiegelung, um eine Idee von sich selbst zu bekommen. Das haben wir alle schon erlebt und hinter uns. Und das ist bei uns allen mehr oder weniger gut gelungen. Wenn diese Spiegelung funktioniert, zu der Bezugsperson funktioniert, dann spürt das Kind, es ist gut, dass es mich gibt. Ich bin geliebt, ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll. Ich bin wertgeschätzt. Man freut sich über mich. Menschen sind verlässlich für mich da. Damit wäre das Leben in der Grundprogrammierung super gelaufen. Aber wir wissen, dass es nicht immer super läuft. Und manchmal ist es so, dass ein Kind zu wenig diese Spiegelung erfährt. Und dann entwickelt es dieses berühmte Gefühl nicht, das Selbstwertgefühl. Ich muss meinen Wert fühlen. Und wenn das mäßig oder schlecht gelingt, dann weichen wir Menschen aus und suchen uns andere Werte. Dann geht es auf einmal darum, dass man sich einen Geldwert sucht, dass man wertvoll ist, wenn man Geld hat, einen Leistungswert sucht und dann einen Arbeitswert sucht. Und wenn man das alles mal verliert, was bin ich dann noch wert? Nach einem Gottesdienst in einem kleinen Dorf, wo ich Gast war, da wurde in dem Gottesdienst ein Pfarrer, der da in der Nähe mal gearbeitet hat, extra begrüßt. Mich hat keiner gekannt, mich hat keiner begrüßt. Nach dem Gottesdienst standen wir draußen. Viele Leute standen da, wir zwei waren die zwei Fremden in dem Dorf. Sind wir aufeinander zugegangen und ich habe gesagt, ich bin auch Kollege, dass Sie Kollege sind, da habe ich ja gerade im Gottesdienst gehört. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, wir haben uns noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Sagt er, wissen Sie, woher ich komme? Dieser Satz, der macht mich mir fast ein wenig nervös, weil wenn ich morgens den Tisch gedeckt habe und meine Frau an den Tisch kommt, dann sagt sie manchmal zu mir, weißt du, was ich heute schon gedacht habe? Bis jetzt habe ich noch nicht gewusst, was ich heute tun soll. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das anzuhören, was sie gedacht hat. Ich glaube, das kennen manche von euch. Ja. Weißt du, was ich gedacht habe? Und der sagt zu mir, weißt du, woher ich komme? Und dann sage ich, natürlich weiß ich es nicht. Ja. Und dann sagt er, ich komme aus der Psychiatrie. Boah, da bin ich ganz, ganz still geworden. Ich wollte gerade erzählen, wie gut es mir im Ruhestand geht und so weiter. Und da habe ich einfach nur geschwiegen. Und da hat er gesagt, wissen Sie, was da passiert ist? Ich war immer die Lokomotive. Und dann haben die mir alle Wegen abgehängt. Und dann bin ich zusammengebrochen. Das war ein Leben mit dem Wert, Arbeit, Wertschätzung, gesehen werden. Ja, das war sein Leben. Und dann hängen die ihm die Arbeit ab, seinen Berufsweg ab und dann bricht er zusammen. Der Weg in den Ruhestand gehört zu den 10 schwierigsten seelischen Aufgaben des Lebens. Und manchen zerbröselt es richtig. Ja, weil sie wissen, jetzt sieht mich keiner mehr. Ich bin bedeutungslos. Keiner fragt mehr nach mir. Ich bin nicht mehr im Mittelpunkt. Ich will gesehen werden. Wir brauchen dieses Gefühl, gesehen zu werden. Und ihr Motorradfahrer, ich bin früher auch eine schöne alte GS gefahren, diese schöne Gummikuh, die wegen so eingesackt ist und so weiter. Ja, wunderbar. Wir müssen als Motorradfahrer sehen und gesehen werden. Ein bekannter junger Mann von mir fährt auf gerader Strecke auf einen Mähdrescher auf. Die Polizei kann sich nicht beherrschen und fragt den jungen Mann, wie kann das denn passieren? Und da sagt er allen Ernstes, ich habe ihn nicht gesehen. Ja? Ich habe ihn nicht gesehen. Fährt auf gerader Strecke auf den Mähdrescher drauf. Ja? Was sollte da noch größer rumfahren? Ja? Aber wenn du als Motorradfahrer nicht gesehen wirst und ein Autofahrer dir die Vorfahrt nimmt, dann kennen wir alle dieses Szenario. Der Motorradfahrer wird runtergeholt vom Bike, fliegt, schwer verletzt oder tot. Und da will ich die Predigt mal kurz unterbrechen, weil uns jetzt kurz vor dem Gottesdienst oder jetzt im Gottesdienst gesagt worden ist, dass hier in der Nähe ein Motorradunfall war. Und da geht es auch ganz einfach darum, sehen und gesehen werden. Irgendjemand hat zu spät gesehen oder falsch reagiert. Irgendwie, wir wissen es nicht. Aber ich will jetzt einfach mal innehalten. Und ich war früher bei der Feuerwehr. Und wenn die Sirene heute noch geht, bete ich. Und deshalb will ich jetzt auch für die, die da betroffen sind, die wir alle nicht kennen oder vielleicht manche kennen sie, einfach ein Gebet sprechen. Ja? Herr, du siehst diese Menschen, die jetzt in diesen Motorradunfall verwickelt worden sind. Und wir bitten dich, dass du ihnen nahe bist in ihrer verletzten, in ihrer erschreckten Situation. Dass du denen beistehst, die ihrem Leib und ihrer Seele helfen, dass sie diesen Unfall überleben und wieder gesund werden. Wir segnen sie in deinem Namen. Amen. Und jetzt mein kurzer Predigtext. Der geht natürlich über Sehen. Und Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das Besondere an dieser Situation ist, Jesus ist umgeben, er ist in der Nähe von Kapernaum und da sieht er einen Mann in der Mitte des Lebens, Beruf, Karriere, alles gelaufen, alles super. Von Kapernaum führte ein direkter Weg bis Indien, das war so eine Autobahn, würden wir heute sagen, und dort eine Zollstation zu sitzen, hieß an der Geldquelle zu sitzen. Der hatte es geschafft, ja. Und er saß da. Und da heißt im Griechischen etwas kompliziert, er sah einen Anthropos. Er sah einen Menschen. Kann man sagen, was ist jetzt da besonders? Das haben die anderen Evangelien nicht, das hat nur der Matthäus. Ja? Warum quetscht der Matthäus dieses Wort Mensch noch in den Text? Und heißt nicht, Jesus sah einen Zöllner am Zoll sitzen. Was sonst eigentlich? Nein, Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen. Und das spürt dieser Matthäus. Der sieht mich. Der sieht hinein in mein Leben. Der legt mich nicht fest auf meine äußere Erscheinung. Ein Prophet soll einen König salben, 1000 Jahre vor Jesus, ja, der Samuel. Dann zieht er los nach Bethlehem und da ist die Familie Isai, da treten die 7 Söhne an und jedes Mal, wenn da einer wieder steht, groß, kräftig und intelligent und sonst was, sagt Gott zu dem Samuel, nee, der ist es nicht. Der ist es nicht, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. Ja, zum Schluss sind keine mehr da. Und dann sagt der Samuel, ist das jetzt alles, was du hast, 7 Söhne oder so? Und dann sagt er, ja doch, unser Kleiner, der ist noch draußen bei den Schafen, der ist 15, der heißt David. Und dann sagt der Samuel, na holt mal den her. Und wie der vor ihm steht, sieht er, und Gott sagt zu ihm, der ist es. Der 15-Jährige, der ist es. Und dann kriegt der Samuel die Erklärung dafür und die heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott schaut rein, was hat sich denn in diesem Jungen, in diesem Jugendlichen entwickelt, an Glauben, an Gaben, an Lebenserfahrung, im Umgang mit den Tieren, an der Verteidigungsbereitschaft, sich für Leben anderer einzusetzen, auch wenn es Anführungsstriche nur Schafe sind. Gott sagt, der ist es. Und dann schüttet er ein Horn mit Öl über ihn und Öl ist das Symbol für den Heiligen Geist. Das heißt, Gott erlaubt sich, den Heiligen Geist im Leben eines Menschen zu verstärken, den richtig reinzuschütten, damit er für diese große Aufgabe dann auch wach ist und hörfähig ist. Der Heilige Geist ist immer der, der uns hörfähig macht und sehfähig macht. Und dieser Matthäus, der erlebt es jetzt. Jesus sieht in mein Herz. Ein Amerikaner hat ein Buch geschrieben, Halftime, also Halbzeit. Manche haben die schon überschritten jetzt, wenn ich so reinschaue in diese Runde. Ja. Ich sage es aber trotzdem, es gibt, könnte ja auch noch jemand sein, der gerade in der Halbzeit ist, aber es gilt auch noch für Ältere. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben und in dem sagt er, das Wichtigste ist from success to significance. Also vom Erfolg zum Wesentlichen. Die Midlife-Krisis, die es ja auch bei Männern gibt, ja, die hängt damit zusammen, dass wir überlegen müssen, was kommt denn noch? Was ist denn noch? Wo soll es denn hingehen? Noch mehr Geld, noch ein größeres Auto. Ja, neulich fährt einer bei mir vor mit dem BMW irgendwie sonst wie 500 PS und ich sage, Gottes Willen, was soll denn der Schwachsinn? Ja? Sag ich. Ja? So. Aber die brauchen das anscheinend. Ja? Also, das ist noch nicht bei denen zu Ende, dieses Thema. Groß, größer, noch größer. Aber in der Mitte des Lebens ist die Aufgabe von Gott so geordnet, dass es nicht nach außen geht, sondern nach innen geht. Zum Wesentlichen. Ja, was ist denn das Wesentliche? Ne, dieser Kollege, der dann sagt, mir haben sie die Waggons abgehängt, da bin ich zusammengebrochen. Der hat versäumt, in seinem Leben Beziehungen zu leben. Beziehungen sind unser Leben. Und Beziehung geht nur, wenn ich auch andere in mein Leben hineinschauen lasse, wenn ich mein Leben mitteile. Ja? Wenn ich das teile mit anderen, da muss ich was von mir erzählen. Aber wenn ich selber, das sind so schöne, unsere Sprache ist so toll, wenn ich selber keine Einsicht habe, ja, wenn ich mich weigere, das kann ich, in mich selber hineinzuschauen, weil ich da meiner Geschichte begegne und wo nicht alles rund gelaufen ist und wo vielleicht ein Defizit in mir schreit, das ich gar nicht mehr richtig wahrnehme, weil ich es anderweitig überdecke, weil ich als Kind zu wenig diese Spiegelung im Glanz der in den Augen der Mutter gesehen habe. Und dann lebe ich ein Leben und gebe Gas und mache dieses und jenes. Und der Matthäus sieht, der sieht mich, der sieht hinein und der weiß und der spürt es. Und da kommen die beiden zusammen. Geld beruhigt, aber Geld nährt die Seele nicht. Geld ist kalt. Leistung ist kalt und muss immer mehr werden. Da gibt es kein zu viel. Ne? Die erste Million, zweite Million und so weiter, so weiter. Man hört nicht auf, es gibt kein zu viel, weil kein Nährstoff in der Seele ankommt. Und dieser Matthäus spürt auf einmal, der sieht mich und seine Zuwendung, seine Liebe fließt in mein Herz. Und Jesus hat gesehen, sein Herz ist offen. Unsere einzige Leistung Gott gegenüber ist unsere Offenheit. Nicht, dass wir alles schaffen und so weiter. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, dass wir Empfangende sind. Und dazu müssen wir manchmal gegen unsere Lebenserfahrung aufmachen, damit die Liebe in uns hineinfließen kann. Und der Transporteur der Liebe ist der Heilige Geist. Auch wenn man den nicht sieht, man spürt seine Auswirkung. Wer sein Leben vor Gott öffnet, da fließt die Liebe hinein, der Aggregatzustand des Heiligen Geistes und der Liebe ist immer flüssig. Die fließt. Ja, Paulus sagt es immer, die Liebe ist ausgegossen, der Heilige Geist ist ausgegossen. Wenn ich einen Eimer Wasser ausgieße, ist er ausgegossen, den kann ich nicht mehr zurückholen. Gott schenkt einfach in diese Halle rein, er nimmt nichts zurück, es ist ihm nichts zu viel. Er gießt einfach aus und das Entscheidende ist, dass dein Herz offen ist. Ich habe das meinen Konfirmanden immer versucht deutlich zu machen. Wenn du konfirmiert wirst, dann kriegst du kein Zeugnis und so weiter, sondern du wirst gesegnet. Das ist der Unterschied zu allen anderen Prüfungen des Lebens. Du wirst gesegnet an der Schnittstelle vom Kind zum Jugendlichen. Und dann wirst du wieder gesegnet an der Schnittstelle, wo es um die Gemeinschaft geht, in der Ehe. Und dann mitten im Leben, Midlife, ja, silberne Konfirmation. Nächsten Samstag habe ich die Silberkonfirmanden. Oder die, die davon kommen. Ja, sind ja gar nicht so furchtbar viele. So. Aber sie werden gesegnet. Und zum Schluss, das letzte kirchliche Handlung heißt Aussegnung. Ja, wenn man jemanden aussegnet, dass er gut wegfliegt. Ja. So. Und so will Gott, dass wir uns öffnen und das Öffnen geschieht, indem er einfach nur sagt, hier bin ich, mehr muss gar nicht sein. Ich bin da, ich mache auf, ich bin da und dann fließt die Liebe rein. Das kann man so erleben und erlebe ich so immer wieder. Und dann ist auf einmal etwas möglich, was vor einer Stunde bei einem Matthäus niemals möglich gewesen wäre. Er steht auf. Er bleibt nicht hocken in seinem alten Leben. Er bleibt nicht hocken in seiner Abhängigkeit vom Geld. Er bleibt nicht hocken in der Kälte des Mammons. Er hat eine Sehnsucht nach Leben und hier spürt er sie und er steht auf. Da steckt das Wort Auferstehung drin. Aufgestanden. Und dann kommt ein ganz kleines, wichtiges Wörtlein und es heißt und. Ja, wenn die Fränkin ihren Franken im Krankenhaus besucht, dann textet die nicht lang rum, Schätzchen, hallo, wie geht's, was sagt der Arzt und so weiter, sondern die geht rein und sagt, und? Und was sagt er? Was schon? Alles gesagt. Und er folgte ihm nach. Da sieht man, wie aus so einem Sätzle, ne? Einzelne Worte so ein Gewicht haben. Er steht auf und folgt ihm. Er hat die innere Freiheit für sein Leben gewonnen. Er ist frei von den Abhängigkeiten seines ersten halben Lebens und steht auf und weiß, hier ist die Liebe, hier ist die Freiheit, hier fließt Wärme in mein Herz, da gehe ich hin, da gehe ich mit, dem folge ich nach. Ein Konfirmand sagt zu mir, Herr Pfarrer, was habe ich davon, wenn ich glaube, ich lebe dadurch auch nicht länger? Mag er vielleicht recht haben oder auch nicht so. Aber der große Unterschied, wenn ich mit dieser Liebe, die ich empfangen habe, die in mein Herz hineingeflossen ist, lebe, weiß ich, wo ich hingehe. Und es reduziert die Angst, wenn es auf die letzten Meter geht. Ich weiß, wo es hingeht. Und werde nicht nervös oder sonst was oder verdrängt das Thema. Ja? Ganz schlimme Möglichkeit, das Thema verdrängen. Ich habe als Pfarrer dann manchmal die Leute gefragt, krebskrank, wissen Sie, wie es um Sie steht? Ich habe gesagt, ich will keinen mehr irgendwelche Wahrheiten aufdrängen, die ich nicht hören will. Ja, die Einsicht muss man wollen, die Wahrheit muss man wollen. Und dann haben ja manche erzählt, ja, Herr Pfarrer, wenn es nauswärts geht, sagt man in Franken zum Frühjahr und sonst wie so wie jetzt, da wird es wieder alles werden und in der Nacht ist er gestorben. Ja, es kann ich verdrängen, was kommt? Er war nicht auf der Höhe seiner Zeit. Das war 5:12 und er hat sich immer noch was vorgemacht. Ist möglich, alles möglich. Unklug, keine Lebenserfüllung. Ja? Also die Liebe in mir, die angekommen ist, mit der ich gesegnet worden bin, die hilft mir auf den letzten Metern und diese Liebe bleibt. Mein Körper geht weg. Meine Beziehungen in dieser Welt gehen weg, aber diese eine Liebe bleibt. Zum Schluss noch ein paar Sätze, die ich gefunden habe, und die heißen folgendermaßen. Meine Mutter sagt, du bist zu klein. Der Lehrer meint, du bist schwer vom Begriff. Kommt ja vor, ne? Der Pfarrer schimpft, du bist verdorben. Meine Kameraden lachen, du hast verloren. Der Berufsberater weiß, du bist nicht geeignet. Der Meister schimpft, der andere macht's besser. Der Leutnant brüllt, du hast keine Haltung. Gott sagt, du bist mir ähnlich, Gott sei Dank. Amen. Nochmal an? Ja, danke. Jetzt gibt es hier am Trautenhof eine gute Tradition, die ich gerne aufnehme, dass man nach einer Predigt vielleicht kurz still wird und ich spreche dann ein Gebet. Da gibt es einen vorformulierten Text, den kann man drüben in der Halle im Buchladen abholen, für sich zur Vergewisserung mitnehmen. Ich bete einfach jetzt das, was mir kommt, und ihr könnt euch dann zur Vergewisserung drüben diesen Text noch mitnehmen. Herr, es ist so gut, dass du uns siehst. Herr, es ist so gut, dass uns dein Anschauen keine Angst macht. Herr, es ist so gut, dass in deinen Blicken und in deinen Worten deine Liebe und dein Heiliger Geist steckt und fließt. Herr, ich öffne vor dir mein Herz, dass deine Liebe in mein Herz fließt und dort sein Werk tut, tröstet, heilt, Gemeinschaft stiftet und die Angst nimmt vor dem Weg in die Ewigkeit. Herr, ich danke dir, dass du mein Leben kennst und mich siehst. Ich bin dein Kind, du bist mein Vater, mein Erlöser, mein Heiland. Dir sei Dank. Amen.